Davos. Selbst in der Dunkelheit des Wolfsbaus spürte Davos Seaworth, dass an diesem Morgen etwas nicht stimmte. Er erwachte von Stimmen und kroch zur Tür seiner Zelle, doch das Holz war zu dick und er konnte keine einzelnen Wörter verstehen. Die Dämmerung war gekommen, aber nicht der Haferbrei, den Garf ihm sonst jeden Morgen zum Frühstück brachte. Das beunruhigte ihn. Im Wolfsbau glich ein Tag dem anderen, und jede Veränderung konnte nur etwas Schlechtes bedeuten.
»Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich sterbe. Vielleicht sitzt Garth da draußen mit dem Wetzstein, um die Lady Lou zu schärfen.«
Der Zwiebelritter hatte Wyman Manderlys letzte Worte an ihn nicht vergessen. »Bringt dieses Geschöpf in den Wolfsbau und schlagt ihm Kopf und Hände ab«, hatte der fette Lord befohlen. »Ich werde keinen Bissen essen, ehe ich den Kopf dieses Schmugglers nicht auf einem Spieß gesehen habe mit einer Zwiebel zwischen seinen verlogenen Zähnen.« Jede Nacht gingen Davos diese Worte durch den Sinn, wenn er sich schlafen legte, und jeden Morgen, wenn er erwachte, musste er als erstes daran denken. Und wenn er sie doch einmal vergaß, so bereitete es Garth stets Vergnügen, ihn daran zu erinnern. »Toter Mann« war sein Name für Davos. Wenn er morgens das Frühstück brachte, sagte er immer,
»Hier, Haferbrei für den toten Mann.«
Und nachts hieß es,
»Blas die Kerze aus, toter Mann.«
Einmal brachte Garth seine Frauen mit, um sie dem toten Mann vorzustellen.
»Die Hure sieht nicht besonders aus«, sagte er und liebkoste eine Stange aus kaltem schwarzen Eisen. »Aber wenn ich sie rotglühend erhitze und sie dir an den Schwanz halte, wirst du nach deiner Mutter schreien. Und hier, das ist meine Lady Lou. Sie wird dir Kopf und Hände abnehmen, wenn Lord Wyman den Befehl dazu gibt.«
Davos hatte noch nie eine größere Axt als Lady Lou gesehen und auch keine mit einer so scharfen Schneide. Garth verbrachte seine Tage damit, sie zu wetzen, behaupteten die anderen Wächter.
»Ich werde nicht um Gnade winseln«, entschloss sich Davos.
Er würde wie ein Ritter in den Tod gehen und nur darum bitten, dass man ihm zuerst den Kopf und erst dann die Hände abschlug. Selbst Garth würde nicht so grausam sein, ihm diesen Wunsch zu verweigern, hoffte er. Die Geräusche von jemandem, der sich näherte, wurden durch die Tür stark gedämpft. Davos erhob sich und schritt hin und her. Es war eine große Zelle, die sogar eine gewisse Bequemlichkeit bot. Vermutlich hatte sie einst einem kleinen Lord als Schlafgemach gedient. Sie war dreimal so groß wie seine Kapitänskajüte auf der Schwarze Bessa und war sogar größer als die Kabine, die Salador Saan auf der Valyria bewohnte. Obwohl das einzige Fenster bereits vor Jahren zugemauert worden war, befand sich in einer Wand noch ein Kamin, der groß genug war, um einen Kessel zu erhitzen, und es gab sogar einen Abtritt in einer Nische in der Ecke. Der Boden bestand aus verzogenen Dielenbrettern voller Splitter, und die Matratze roch nach Schimmel, doch diese Unannehmlichkeiten waren gering im Vergleich zu dem, was Davos erwartet hatte. Auch das Essen hatte ihn überrascht. Anstelle von Haferschleim, trockenem Brot und verdorbenem Fleisch, dem gewöhnlichen Kerkerfraß, brachten seine Wächter ihm frischen Fisch, ofenwarmes Brot, würzigen Hammel, Rüben, Karotten und sogar Krebse. Garth war damit nicht sehr glücklich.
»Die Toten sollten nicht besser essen als die Lebenden«, beschwerte er sich nicht nur einmal.
Davos hatte Felle, die ihn nachts wärmten, Holz für das Feuer, saubere Kleidung und eine qualmende Talgkerze. Bat er um Papier, Feder und Tinte, so wurde es ihm am nächsten Tag von Terry gebracht. Als er um ein Buch bat, um weiter lesen zu üben, brachte ihm Terry der siebenzackige Stern. Trotz aller Annehmlichkeiten blieb die Zelle natürlich eine Zelle. Die Wände bestanden aus massivem Stein, der so dick war, dass Davos nichts von draußen hören konnte. Die Tür war aus Eiche und Eisen gefertigt, und die Wächter legten stets den Riegel vor. Vier schwere Ketten mit Schellen baumelten von der Decke und warteten nur auf den Tag, an dem Lord Manderley sich entschied, ihn der Hure zu übergeben.
»Heute könnte dieser Tag gekommen sein. Das nächste Mal, wenn Garth meine Tür öffnet, bringt er vielleicht nicht den Haferbrei.«
Sein Magen knurrte, ein sicheres Zeichen dafür, dass der Morgen schon fast verstrichen war und noch immer hatte er nichts zu essen bekommen.
»Am schlimmsten ist nicht der Tod, sondern die Ungewissheit, wann und wie er eintritt.«
In seiner Zeit als Schmuggler hatte er schon einige Kerker und Verliese von innen gesehen, doch hatte er dort meist mit anderen Gefangenen gesessen, und mit ihnen hatte er reden und seine Ängste und Hoffnungen teilen können. Hier hatte er niemanden. Die Wärter nicht mitgezählt, hatte Davos Seaworth den Wolfsbau ganz für sich allein. In den Kellergewölben der Burg, so wusste er, gab es einen richtigen Kerker. Verliese, Folterkammern, düstere Gruben, wo riesige schwarze Ratten durch die Dunkelheit huschten. Seine Wärter behaupteten, sie wären zurzeit alle unbesetzt und frei.
»Nur wir sind hier, Zwiebel«, hatte Sir Bartimus ihm gesagt.
Er war der oberste Kerkermeister, ein leichenblasser Ritter mit nur einem Bein, einem Narbengesicht und einem erblindeten Auge. Wenn Sir Bartimus getrunken hatte, und Sir Bartimus trank fast jeden Tag, prahlte er gern damit, wie er Lord Wyman in der Schlacht am Trident das Leben gerettet hatte. Zur Belohnung hatte er den Wolfsbau bekommen. Die übrigen, die zu »wir« gehörten, waren ein Koch, den Davos nie zu Gesicht bekam, sechs Wachen in der Kaserne im Erdgeschoss, zwei Waschweiber sowie zwei Wärter, die nach dem Gefangenen schauten. Terry war der Jüngere, der Sohn eines der Waschweiber, ein 14-jähriger Junge. Der Ältere war Garth, ein schweigsamer Riese mit Kahlkopf, der jeden Tag das gleiche schmierige Lederwams trug und stets nur düster vor sich hin starrte. In seinen Jahren als Schmuggler hatte Davos Seaworth ein Gefühl dafür entwickelt, wann er bei einem Mann aufpassen musste. Und bei Garth musste man aufpassen. Der Zwiebelritter achtete darauf, in seiner Gegenwart die Zunge im Zaum zu halten. Bei Terry und Sir Bartimus war er nicht so zurückhaltend. Er bedankte sich bei ihnen für das Essen, ermutigte sie, über ihre Hoffnungen, über ihre Vergangenheit zu sprechen, er beantwortete höflich ihre Fragen und er bedrängte sie nie zu sehr mit eigenen Fragen. Wenn er eine Bitte äußerte, so stets nur kleine. Ein Becken mit Wasser und ein wenig Seife, ein Buch, neue Kerzen. Die meisten dieser Bitten wurden erfüllt. Und Davos zeigte sich gebührend dankbar. Niemand wollte jedoch mit ihm über Lord Manderley, König Stannis oder die Freys sprechen, gern jedoch über andere Dinge. Terry wollte in den Krieg ziehen, sobald er alt genug wäre, um in Schlachten zu kämpfen und ein Ritter zu werden. Außerdem beschwerte er sich häufig über seine Mutter. Sie schlief mit zwei der Wachen, gestand er. Die Männer hatten verschiedene Schichten, und deshalb wusste keiner vom anderen, aber eines Tages würde sicherlich einer von ihnen dahinter kommen, und dann würde Blut fließen. In manchen Nächten brachte ihm der Junge sogar einen Schlauch Wein in die Zelle, und während sie tranken, fragte er Davos über das Schmugglerleben aus. Sir Bartimus hatte wenig für das Leben in der Welt draußen übrig, und auch nicht für die Ereignisse, die sich zugetragen hatten, seit er sein Bein an ein reiterloses Pferd und die Säge eines Maesters verloren hatte. Allerdings hatte er im Laufe der Zeit eine große Zuneigung zum Wolfsbau gefasst, und nichts bereitete ihm mehr Vergnügen, als von seiner langen und blutigen Geschichte zu erzählen. »Der Bau war viel älter als White Harbor«, erzählte der Ritter Davos. »Gebaut worden war er von König John Stark, um die Mündung des White Knife gegen vom Meer kommende Plünderer zu verteidigen. Viele jüngere Söhne des Königs des Nordens hatten hier ihren Sitz gehabt, auch viele Brüder, Onkel und Vettern. Manche vererbten die Burg an ihre eigenen Söhne und Enkel, und so waren Nebenlinien des Hauses Stark entstanden. Die Greystarks hatten am längsten überdauert. Über 5 Jahrhunderte hatten sie den Wolfsbau gehalten, bis sie sicher dreisteten, sich bei der Rebellion gegen die Starks von Winterfell Dreadfort anzuschließen. Nach ihrem Fall war die Burg durch viele andere Hände gegangen. Das Haus Flint besaß sie ein Jahrhundert lang, das Haus Locke beinahe 2, Schiefers, Langs, Holzens und Eschwalds herrschten hier und schützten im Auftrag Winterfells den Fluss. Einmal eroberten Räuber von den Three Sisters die Burg und machten sie zu ihrem Brückenkopf im Norden. Während der Kriege zwischen Winterfell und dem Grünen Tal wurde sie von Osgood Arryn, dem alten Falken, belagert und von seinem Sohn niedergebrannt, demjenigen, an den man sich als die Kralle erinnerte. Als der alte König Edric Stark zu schwach geworden war, um sein Reich zu verteidigen, geriet der Wolfsbau in die Hände von Sklavenhändlern von den Stepstones. Deren Gefangene bekamen das Brandeisen zu spüren, und ihnen wurde der Willen mit der Peitsche gebrochen, ehe man sie übers Meer schickte, und auch dabei wurden diese schwarzen Steine Zeugen.
»Dann folgte ein langer, grausamer Winter«, sagte Sir Bartimus. »Der White Knife fuhr zu und sogar die Förde vereiste. Der Wind heulte von Norden herab und trieb die Sklavenhändler nach drinnen, wo sie sich um ihre Feuer drängten, und während sie sich aufwärmten, fiel der neue König über sie her. Es war Brandon Stark, der Urenkel von Edric Schneebart, den man Eisauge nannte. Er eroberte den Wolfsbau zurück, ließ die Sklavenhändler nackt ausziehen und überließ sie den Sklaven, die er unten in den Verliesen vorfand. Es heißt, sie hätten deren Eingeweide in die Äste des Herzbaums gehängt als ein Opfer an die Götter. Die alten Götter, nicht diese neuen aus dem Süden. Eure 7 kennen den Winter nicht. Und der Winter kennt sie nicht. Diese Wahrheit konnte Davos nicht bestreiten. Nach dem, was er in Eastwatch an der See gesehen hatte, wollte er den Winter auch überhaupt nicht kennenlernen. »Zu welchen Göttern betet ihr?« fragte er den einbeinigen Ritter. »Zu den Alten.« Wenn Sir Bartimus grinste, sah er aus wie ein Totenkopf. »Ich und die Meinen waren schon lange vor den Manderlys hier. Möglicherweise waren es meine eigenen Vorfahren, die die Eingeweide im Baum aufgehängt haben.«
»Ich wusste gar nicht, dass die Nordmänner ihren Herzbäumen Blutopfer dargebracht haben.«
»Es gibt eine Menge, was ihr Südländer nicht über den Norden wisst«, erwiderte Sir Bartimus.
Damit hatte er wohl recht. Davos saß neben seiner Kerze und betrachtete die Buchstaben, die er während seiner Gefangenschaft Wort für Wort niedergekritzelt hatte. »Ich war als Schmuggler besser als Ritter«, hatte er seiner Frau geschrieben. »Als Ritter besser als Hand des Königs, als Hand des Königs besser als Ehemann. Es tut mir so leid, Maria. Ich habe dich geliebt. Bitte verzeih mir, was ich falsch gemacht habe. Sollte Stannis seinen Krieg verlieren, wird auch unser Land verloren sein. Nimm die Jungen und geh über die Meerenge nach Braavos und bitte, erzähle ihnen nur Gutes über mich. Falls Stannis den eisernen Thron erobert, wird das Haus Seaworth überleben und Devon bleibt bei Hofe. Er wird dir helfen, die anderen Jungen bei edlen Lords unterzubringen, wo sie als Pagen und Knappen dienen und sich ihre Ritterschaft verdienen können.« Das war der beste Rat, den er ihr geben konnte. Dennoch wünschte er, es klänge weiser. Auch an jeden seiner 3 noch lebenden Söhne hatte er geschrieben, damit sie sich besser an den Vater erinnern konnten, der ihnen ihren Namen mit seinen Fingerspitzen erkauft hatte. Seine Briefe an Stephon und den jungen Stannis waren kurz und steif und unbeholfen, und, um die Wahrheit zu sagen, kannte er sie nicht halb so gut wie seine älteren Jungen, diejenigen, die auf dem Blackwater verbrannt oder ertrunken waren. An Devon schrieb er länger, erzählte ihm, wie stolz er darauf sei, dass er Knappe des Königs war, und mahnte ihn, dass es nun als ältester Sohn seine Pflicht war, seine hohe Mutter und seine jüngeren Brüder zu beschützen. »Sag seiner Gnaden, ich habe mein Bestes gegeben«, endete er, »und es tut mir leid, dass ich ihn enttäuscht habe. Ich habe mein Glück mit meinen Fingerknochen verloren an dem Tag, als vor King's Landing der Fluss brannte.
Davos blätterte langsam durch die Briefe, las jeden mehrmals und fragte sich hier und da, ob er das eine oder andere Wort noch ändern oder an der einen oder anderen Stelle noch etwas hinzufügen sollte. Ein Mann, der am Ende seines Lebens steht, sollte mehr zu sagen haben, dachte er, doch Worte zu finden fiel ihm schwer.
»Ich habe mich doch ganz wacker geschlagen«,
versuchte er sich einzureden.
»Ich stamme aus dem Flohloch und habe es doch bis zur Hand des Königs gebracht. Ich habe sogar lesen und schreiben gelernt.«
Er saß noch immer über seinen Briefen, als er eiserne Schlüssel klimpern hörte. Einen halben Herzschlag später schwang seine Zellentür auf. Der Mann, der eintrat, gehörte nicht zu seinen Wärtern. Er war groß und hager, hatte tiefe Falten im Gesicht und graubraunes Haar. An seiner Hüfte hing ein Langschwert, und sein tiefroter Mantel wurde an der Schulter von einer schweren Silberbrosche in Form einer geballten Faust gehalten.
»Lord Seaworth«, sagte er, »wir haben nicht viel Zeit. Bitte kommt mit mir.«
Davos beäugte den Fremden wachsam. Das Wort »bitte« verwirrte ihn. Männer, die kurz davor standen, Kopf und Hände zu verlieren, wurden meist nicht mit Höflichkeiten überhäuft. »Wer seid ihr?«
»Robert Glower, wenn es euch gefällt, Milord.«
»Glower?
Euer Sitz war Deepwood Motte.«
»Der Sitz meines Bruders Galbart.« »Er war und ist es, dank eures Königs, Stannis. Er hat Deepwood der eisernen Hure abgenommen, die es geraubt hatte, und er bietet an, die Burg ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Viel und noch viel mehr hat sich ereignet, seit man euch in diesen Mauern eingesperrt hat, Lord Davos. Maud Kaelin ist gefallen, und Rose Bolton ist mit Ned Starks jüngerer Tochter in den Norden zurückgekehrt. Ein Heer von Freys begleitet ihn. Bolton hat Raben ausgesandt und alle Lords des Nordens nach Barrowton gerufen. Er verlangt Huldigung und Geiseln und Zeugen für die Eheschließung von Arya Stark mit seinem Bastard Ramsay Snow, durch die Boltons Winterfell für sich beanspruchen wollen. Wollt ihr nun mitkommen oder nicht?
Welche Wahl habe ich, Milord? Entweder begleite ich euch, oder ich bleibe bei Garth und seiner Lady Lou.
Wer ist Lady Lou? Eins der Waschweiber?
Glower wurde langsam ungeduldig.
Es wird sich alles klären, wenn ihr nur endlich mitkommen wollt.
Davos erhob sich. »Wenn ich sterben sollte, dann bitte ich, Milord, dafür zu sorgen, dass meine Briefe wohlbehalten ausgehändigt werden.«
»Darauf habt ihr mein Wort. Allerdings, wenn ihr sterben solltet, so wird es weder von der Hand eines Glowers noch von Lord Wymans sein. Rasch jetzt, kommt mit!«
Glower führte ihn durch eine dunkle Halle und dann eine Treppe mit ausgetretenen Stufen hinunter. Sie durchquerten den Götterhain der Burg, wo der Herzbaum so riesig und ausladend gewachsen war, dass er alle Eichen und Ulmen und Birken verdrängt hatte und seine dicken, bleichen Äste sich an die Mauern und Fenster drängten, die auf ihn herabblickten. Die Wurzeln waren so dick wie ein Mann an der Hüfte und der Stamm so umfangreich, dass das Gesicht, das in ihn hineingeschnitzt war, fett und wütend aussah. Hinter dem Wehrholzbaum öffnete Glower ein verrostetes Eisentor und blieb stehen, um eine Fackel anzuzünden. Als sie rot und heiß brannte, führte er Davos wieder eine Treppe hinunter in einen Keller mit Tonnengewölbe, wo die weinenden Wände weiß mit Salz verkrustet waren und unter ihren Füßen bei jedem Schritt Meerwasser rauschte. Sie durchschritten mehrere Keller und kamen an feuchten, kleinen und stinkenden Zellen vorbei, die keinerlei Ähnlichkeit mit der Kammer hatten, in der Davos eingesperrt gewesen war. Dann erreichten sie eine kahle Steinwand, die sich drehte, als Glower dagegen drückte. Dahinter lag ein langer, schmaler Tunnel, und schließlich folgte eine weitere Treppe. Diese führte nach oben. »Wo sind wir?« fragte Davos, während sie hinaufstiegen. Seine Worte hallten schwach durch die Dunkelheit.
Auf der Treppe unter der Treppe. Dieser Gang verläuft unter der Burgtreppe hinauf zur neuen Burg. Ein Geheimgang. Es wäre nicht gut, wenn man euch sehen würde, Mylord. Schließlich solltet ihr tot sein.
Haferbrei für den toten Mann.
Davos stieg hinauf. Wieder kamen sie durch eine Wand, aber diese war auf der anderen Seite aus Holz und Gips. Das Zimmer dahinter war gemütlich und warm und mit bequemen Möbeln eingerichtet. Auf dem Boden lag ein myrischer Teppich und auf einem Tisch brannten Bienenwachskerzen. Davos hörte nicht weit entfernt Flöten und Fiedeln spielen. An der Wand hing eine Schafshaut mit einer Karte des Nordens, deren Farben längst verblichen waren. Unter der Karte saß Wyman Manderly, der riesenhafte Lord von White Harbor.
»Bitte setzt euch!«
Lord Manderly trug prächtige Kleidung. Sein Samtwams war blaugrün und an Saum, Ärmeln und Kragen mit Goldfaden bestickt. Sein Mantel war aus Hermelin und wurde an den Schultern von einem goldenen Dreizack gehalten.
»Seid ihr hungrig?«
»Nein, Mylord. Eure Kerkermeister haben mich wohl genährt.«
»Es gibt Wein, wenn ihr Durst habt.«
»Ich werde mit euch verhandeln, Mylord. Mein König hat mir das befohlen, aber ich muss nicht mit euch trinken.« Lord Wyman seufzte.
»Ich habe euch äußerst schändlich behandelt, ich weiß. Ich hatte meine Gründe, aber bitte setzt euch und trinkt, ich bitte euch. Trinkt auf die sichere Heimkehr meines Jungen. Willis, mein ältester Sohn und Erbe, er ist zurückgekehrt. Die Musik, die ihr hört, stammt von seinem Willkommensfest. Am Hof des Wassermanns gibt es 9 Augenpastete und Kalb mit gerösteten Kastanien. Winifred tanzt mit dem Fry, den sie heiraten soll. Die anderen Frys erheben die Weinbecher und trinken auf unsere Freundschaft.«
Neben der Musik konnte Davos das Murmeln vieler Stimmen hören, das Klappern von Bechern und Tellern. Er erwiderte nichts.
»Ich komme gerade vom hohen Tisch«, fuhr Lord Wyman fort. »Wie immer habe ich zu viel gegessen, und ganz White Harbor weiß, dass ich eine empfindliche Verdauung habe. Meine Freunde, die Frys, werden sich deshalb nicht wundern, wenn ich für einen längeren Zeitraum auf dem Abtritt verschwinde, hoffen wir.«
Er drehte seinen Becher um.
»So, ihr werdet trinken und ich nicht. Setzt euch. Die Zeit ist knapp und wir haben viel zu besprechen. Robert, Wein für die Hand, wenn ihr so freundlich sein wollt. Lord Davos, ihr werdet es nicht wissen, aber ihr seid tot.«
Robert Glower füllte einen Weinbecher und bot ihn Davos an. Davos nahm ihn entgegen, roch daran und trank. »Wie bin ich gestorben, wenn ich mir die Frage erlauben darf?«
»Durch die Axt. Euer Kopf und eure Hände wurden über dem Seehundstor zur Schau gestellt, und zwar mit dem Gesicht in Richtung Hafen. Inzwischen seid ihr ziemlich verrottet, obwohl wir euren Kopf in Teer getaucht haben, ehe er aufgespießt wurde. Es heißt, die Aaskrähen und Seevögel hätten sich über eure Augen hergemacht.«
Davos rutschte unbehaglich hin und her. Es war ein eigentümliches Gefühl, tot zu sein. »Wenn Mylord die Frage erlaubt, wer ist an meiner Stelle gestorben?«
»Spielt das eine Rolle? Ihr habt ein Allerweltsgesicht, Lord Davos. Hoffentlich seid ihr nicht beleidigt, wenn ich das einfach so sage. Der Mann hatte eure Hautfarbe, eine Nase von ähnlicher Form, 2 Ohren, die euren nicht zu unähnlich waren, einen langen Bart, den man scheren und stutzen konnte, dass er aussah wie eurer. Außerdem haben wir ihn sehr gut geteert, und die Zwiebel, die man ihm zwischen die Zähne geschoben hat, half sein Gesicht zu verzerren. Sir Bartimus hat dafür gesorgt, dass die Finger seiner linken Hand gekürzt wurden, so wie bei euch. Der Mann war ein Verbrecher, wenn euch das tröstet. Mit seinem Tod mag der Kerl vielleicht mehr Gutes bewirken, als er in seinem ganzen Leben getan hat. Milord, ich trage euch nichts nach. Der Groll, den ich im Hof des Wassermanns gegen euch zur Schau gestellt habe, war nur Mummenschanz, um unsere Freunde, die Fries, zufriedenzustellen.«
»Milord könnte gut und gerne das Mimenspiel zum Beruf machen«, sagte Davos. »Ihr und die Euren waren äußerst überzeugend. Eure Schwiegertochter schien sich sehr ernsthaft meinen Tod zu wünschen, und das kleine Mädchen...«
»Villa«, Lord Wyman lächelte. »Habt ihr gesehen, wie tapfer sie war? Selbst als ich drohte, ihr die Zunge herauszureißen, erinnerte sie mich daran, in welcher Schuld Whiteharber den Starks von Winterfell gegenübersteht. Eine Schuld, die nie beglichen werden kann. Villa sprach aus tiefstem Herzen, und Lady Leona ebenso.
Vergebt ihr, wenn ihr könnt, Milord. Sie ist eine dumme, ängstliche Frau, und Willis bedeutet ihr alles. Nicht in jedem Mann steckt ein Prinz Aemon, der Drachenritter oder Simeon Sternenaugen, und nicht jede Frau kann so tapfer sein wie meine Villa und ihre Schwester Winifred, die eingeweiht war und die dennoch ihre Rolle furchtlos spielte. Wenn man es mit Lügnern zu tun hat, kann selbst ein ehrlicher Mann nicht bei der Wahrheit bleiben. Ich habe es nicht gewagt, mich King's Landing zu widersetzen, solange sie meinen letzten lebenden Sohn dort gefangen hielten. Lord Tywin Lannister hat mir selbst geschrieben und mitgeteilt, dass Willis in seinem Gewahrsam ist. Wenn ich ihn unversehrt zurückbekommen wollte, so sagte er, so müsste ich meinen Verrat bereuen, meine Stadt übergeben und dem Kindkönig auf dem eisernen Thron die Treue schwören. Außerdem sollte ich das Knie vor Roose Bolton beugen, seinem Wächter des Nordens. Falls ich mich weigern würde, würde Willis den Tod eines Verräters sterben. Whiteharber würde gestürmt und geplündert werden, und mein Volk würde das gleiche Schicksal erleiden wie die Regens von Castamere. Ich bin dick, und deshalb glauben viele, ich wäre schwach und dumm. Vielleicht gehörte Tywin Lannister auch dazu. Ich habe ihm einen Raben zurückgeschickt und ihm mitgeteilt, dass ich mein Knie beugen und meine Tore öffnen würde, nachdem mein Sohn zurückgekehrt sei, aber nicht davor. So stand die Angelegenheit, als Tywin starb. Danach tauchten die Fries mit Wendels Gebeinen auf, um Frieden zu schließen, und ihn mit einer Heirat zu besiegeln, behaupteten sie, aber ich war nicht bereit, ihnen zu geben, was sie wollten, ehe ich nicht Willis unversehrt zurück hatte. Und sie waren nicht bereit, mir Willis zurückzugeben, ehe ich nicht meine Treue unter Beweis gestellt hatte. Euer Erscheinen bot mir die passende Gelegenheit. Aus diesem Grund habe ich euch so unhöflich im Hof des Wassermanns empfangen, und deshalb verrotteten auch Kopf und Hände am Seehundstor.
»Ihr seid ein großes Risiko eingegangen, Milord«, sagte Davos. »Wenn die Fries die Täuschung durchschaut hätten...«
»Ich bin ganz und gar kein Risiko eingegangen. Wenn irgendeiner der Fries auf das Tor geklettert wäre, um sich den Mann mit der Zwiebel im Mund genauer anzuschauen, dann hätte ich einfach meine Kerkermeister wegen des Irrtums beschuldigt und euch hervorgeholt, um sie zu beschwichtigen.«
Davos lief ein Schauer über den Rücken. »Ich verstehe.
Hoffentlich. Ihr habt selbst Söhne, habt ihr gesagt.«
»Drei«, dachte Davos, »obwohl ich sieben gezeugt habe.«
»Bald muss ich auf das Fest zurückkehren, um mit meinen Freunden den Fries anzustoßen«, fuhr Manderly fort. »Sie beobachten mich sehr. Tag und Nacht lassen sie mich nicht aus den Augen. Überall stecken sie ihre Nase hinein, ob sie nicht irgendeinen Verrat erschnüffeln können. Ihr habt sie gesehen, diesen überheblichen Sir Jared und seinen Neffen Rhaegar, diesen grinsenden Wurm, der den Namen eines Drachen trägt. Hinter den beiden steht Simond und klimpert mit den Münzen. Er hat mehrere meiner Diener und zwei meiner Ritter gekauft. Eine der Zofen seiner Gemahlin hat sogar den Weg ins Bett meines Narren gefunden. Falls sich Stannis fragt, warum meine Briefe zu wenig zu sagen haben, dann nur deshalb,
weil ich selbst meinem eigenen Meister nicht vertrauen kann. Theomor ist ganz Kopf, ohne jegliches Herz. Ihr habt ihn in meiner Halle gehört. Ein Meister soll seine alte Treue aufgeben, wenn er seine Kette anlegt. Aber ich kann nicht vergessen, dass Theomor als Lannister von Lannishort geboren wurde und behauptet, somit von sich sagen zu können, ein entfernter Verwandter der Lannisters von Casterly Rock zu sein. Ich bin umgeben von Feinden und falschen Freunden, Lord Davos. Sie sind über meine Stadt hergefallen wie die Küchenschaben, und des Nachts spüre ich, wie sie auf mir herumkrabbeln.
Die Finger des fetten Mannes ballten sich zur Faust, das vielfache Kinn wabbelte heftig.
»Mein Sohn Wendell kam als Gast auf die Twins. Er hat Lord Walders Brot und Salz gegessen und sein Schwert an die Wand gehängt, um mit Freunden zu feiern, und sie haben ihn ermordet. Ermordet, sage ich, und mögen die Freys an ihren Lügenmärchen ersticken. Ich trinke mit Jared, ich scherze mit Symond, ich verspreche Rhaegar die Hand meiner geliebten Enkeltochter, aber denkt niemals, das hieße, ich hätte irgendetwas vergessen. Der Norden erinnert sich, Lord Davos. Der Norden erinnert sich, und der Mummenschanz ist fast vorüber. Mein Sohn ist zu Hause.«
Etwas in der Art und Weise, wie Lord Wyman das sagte, jagte Davos Eiswasser über den Rücken. »Wenn es euch um Gerechtigkeit geht, Milord, so wendet euch an König Stannis. Kein Mann ist gerechter als er.« Robert Glower warf ein: »Eure Treue ehrt euch, Milord. Aber Stannis Baratheon bleibt euer König, nicht unserer.« »Euer König ist tot«, erinnerte Davos ihn. »Er wurde auf der Roten Hochzeit an der Seite von Lord Wymans Sohn ermordet.«
»Der junge Wolf ist tot«, räumte Manderly ein. »Aber dieser tapfere Junge war nicht der einzige Sohn von Lord Eddard. Robert, bringt den Jungen herein.«
»Sofort, Milord.«
Glower verließ den Raum.
»Den Jungen? War es möglich, dass einer von Robb Starks Brüdern den Fall von Winterfell überlebt hatte? Hatte Manderly einen Stark-Erben in seiner Burg versteckt? Einen gefundenen Jungen oder einen falschen Jungen?«
»Der Norden würde sich für beide erheben«, vermutete er. »Aber Stannis Baratheon würde niemals mit einem Schwindler gemeinsame Sache machen.« Der Junge, der Robert Glower durch die Tür folgte, war kein Stark, und er durfte auch nicht hoffen, jemals als einer durchzugehen. Er war älter als die ermordeten Brüder des jungen Wolfes, 14 oder 15, so wie es schien, und seine Augen wirkten noch älter. Unter dem dunkelbraunen Wuschelkopf wirkte das Gesicht fast wild, mit einem breiten Mund, einer scharfen Nase und einem spitzen Kinn. »Wer bist du?«, fragte Davos. Der Junge blickte Robert Glower an.
»Er ist stumm, aber wir bringen ihm Schreiben bei. Er lernt rasch.«
Glower zog einen Dolch aus dem Gürtel und reichte ihm den Jungen.
»Schreib deinen Namen für Lord Seaworth.«
In dem Zimmer gab es kein Pergament. Der Junge ritzte die Buchstaben in einen Balken an der Wand. W-E-X. Bei dem X musste er sich anstrengen. Als er fertig war, warf er den Dolch in die Luft, fing ihn auf und bewunderte sein Werk.
Vex stammt von den Eisenmännern. Er war Theon Greyjoys Knappe, auf Winterfell.
Glower setzte sich.
Wie viel weiß Lord Stannis darüber, was in Winterfell geschehen ist?
Davos dachte an die Geschichten, die sie gehört hatten.
Winterfell wurde von Theon Greyjoy besetzt, der einst das Mündel von Lord Stark war. Er hat Starks beide jüngsten Söhne töten und ihre Köpfe auf den Burgmauern zur Schau stellen lassen. Als die Nordmänner kamen, um ihn zu vertreiben, hat er alle Bewohner der Burg mit dem Schwert niedermachen lassen, bis hin zum letzten Kind, ehe er selbst von Lord Boltons Bastard erschlagen wurde. »Nicht erschlagen«, widersprach Glauer. »Gefangen genommen und zurück nach Dreadfort geschleppt. Der Bastard zieht ihm die Haut ab.«
Lord Wyman nickte.
»Die Geschichte, die ihr da erzählt habt, haben wir alle gehört. Und sie enthält so viele Lügen wie ein Kuchen Rosinen. Es war der Bastard von Bolton, der die Bewohner von Winterfell dem Schwert überantwortet hat, damals, als er noch Ramsay Snow war, ehe der Kindkönig ihn zu einem Bolton gemacht hat. Snow hat sie nicht alle getötet, die Frauen hat er verschont, fesseln lassen und zu seinem Vergnügen mit zurück nach Dreadfort genommen.
Zu seinem Vergnügen?
Er ist ein großer Jäger, sagte Wyman Manderly. Und Frauen sind sein liebstes Wild. Er zieht sie nackt aus und setzt sie in den Wäldern aus. Sie bekommen einen halben Tag Vorsprung, ehe er sie mit Hunden und Hörnern verfolgt. Von Zeit zu Zeit gelingt es einem Mädchen zu entkommen und die Geschichte zu erzählen. Die meisten haben jedoch nicht so viel Glück. Wenn Ramsay sie erwischt, vergewaltigt er sie, zieht ihnen die Haut ab, verfüttert die Leichen an seine Hunde und nimmt die Häute als Trophäen mit zurück nach Dreadfort. Wenn ihm die Jagd viel Vergnügen bereitet hat, schlitzt er ihnen die Kehle auf, ehe er sie häutet. Ansonsten macht er es andersherum.
Davos wurde blass.
»Bei den guten Göttern, wie kann ein Mann...«
»Das Böse liegt ihm im Blut«, sagte Robert Glauer. »Er ist ein Bastard, der aus einer Vergewaltigung hervorgegangen ist. Ein Snow. Gleichgültig, was der Kindkönig sagt.«
»Gab es jemals Schnee, der so schwarz war?« fragte Lord Wyman. »Ramsay hat Lord Hornwoods Ländereien an sich gerissen, indem er seine Witwe zur Heirat gezwungen hat. Dann hat er sie in einen Turm eingesperrt und verrotten lassen. Es heißt, sie hätte in ihrer Verzweiflung ihre eigenen Finger gefressen, und die Vorstellung der Lannisters von der Gerechtigkeit eines Königs besteht darin, den Mörder mit Ned Starks kleinem Mädchen zu belohnen.
Die Boltons waren schon immer ebenso grausam wie hinterhältig, aber dieser scheint eine Bestie in Menschengestalt zu sein«, sagte Glauer.
Der Lord von White Harbor beugte sich vor.
»Die Freys sind keinen Deut besser. Sie sprechen von Wargen und Hautwechslern und behaupten frech, es sei Robb Stark gewesen, der meinen Wendell erschlagen hat. Welche Überheblichkeit! Sie erwarten nicht, dass der Norden ihnen ihre Lügen tatsächlich abnimmt, nicht wirklich, aber sie denken, wir müssten so tun, als würden wir ihnen glauben oder sterben. Roose Bolton lügt über seinen Anteil an der Roten Hochzeit, und sein Bastard lügt über den Untergang von Winterfell. Und doch, solange sie Willis in ihren Händen hatten, blieb mir keine andere Wahl, als ihren Kot zu fressen und den Geschmack zu preisen.«
»Und nun, Mylord?« fragte Davos. Er hatte gehofft, Lord Wyman würde sagen, »und nun werde ich mich für König Stannis erklären.« Aber stattdessen lächelte der fette Mann ein seltsames, glitzerndes Lächeln.
»Und nun muss ich eine Hochzeit besuchen. Ich bin zu fett, um auf einem Pferd zu sitzen, wie jedermann mit eigenen Augen deutlich sehen kann. Als Junge habe ich das Reiten geliebt, und als junger Mann konnte ich gut genug mit einem Pferd umgehen, um auf dem Turnierplatz etwas Ruhm zu gewinnen. Doch diese Zeiten sind vorbei. Mein Körper ist für mich zu einem Gefängnis geworden, schlimmer als der Wolfsbau. Trotzdem muss ich nach Winterfell reisen. Roose Bolton möchte mich auf den Knien sehen, und unter der samtenen Höflichkeit trägt er ein eisernes Kettenhemd. Ich werde mit Schiff und Sänfte reisen und mich von 100 Rittern und meinen guten Freunden aus den Twins begleiten lassen. Die Freys sind übers Meer hergekommen. Sie haben keine Pferde dabei, daher werde ich jedem von ihnen einen Zelter als Gastgeschenk überlassen. Sind solche Gastgeschenke im Süden ebenfalls noch üblich?
Mancherorts schon, Milord. An dem Tag, an dem die Gäste abreisen.
Vielleicht versteht ihr dann.
Wyman Manderly erhob sich umständlich auf die Beine.
Ich baue seit mehr als einem Jahr Kriegsschiffe. Einige habt ihr gesehen, doch viele und noch viel mehr habe ich oben auf dem White Knife versteckt. Selbst nach den Verlusten, die ich erlitten habe, verfüge ich noch über mehr schwere Reiterei als die anderen Lords nördlich des Necks. Meine Mauern sind stark und meine Truhen voller Silber. Old Castle und Widow's Watch werden sich mir anschließen. Zu meinen Gefolgsleuten gehören ein Dutzend kleinerer Lords und 100 Ritter mit Landbesitz. Ich kann König Stannis die Unterstützung aller Länder östlich des White Knife verschaffen, von Widow's Watch und Ramsgate bis zu den Schafkopfbergen und dem Quellgebiet des Broken Branch. All das gelobe ich zu tun, wenn ihr bereit seid, meinen Preis zu bezahlen.
Ich kann eure Bedingungen dem König übermitteln, aber... Lord Wyman schnitt ihm das Wort ab.
»Wenn ihr bereit seid, meinen Preis zu bezahlen, habe ich gesagt, nicht Stannis. Ich brauche keinen König, ich brauche einen Schmuggler.«
Hier übernahm Robert Glower wieder das Reden.
Was wirklich alles in Winterfell geschehen ist, als Sir Roderick Castle versuchte, die Burg Theon Greyjoys Eisenmännern wieder abzunehmen, werden wir vielleicht niemals erfahren. Der Bastard von Bolton behauptet, Greyjoy habe Sir Roderick während einer Unterhandlung ermordet. Vex sagt, das stimme nicht. Bis er nicht besser mit Buchstaben umgehen kann, werden wir nur die halbe Wahrheit kennen. Aber als er zu uns kam, beherrschte er schon Ja und Nein. Und man kommt so schon ziemlich weit, wenn man nur die richtigen Fragen stellt.
Es war der Bastard, der Sir Roderick und die Männer von Winterfell ermordet hat,
sagte Lord Wyman.
Er hat auch Greyjoys Eisenmänner umgebracht. Vex hat mit angesehen, wie Männer, die sich ergeben wollten, niedergemacht wurden. Als wir ihn danach gefragt haben, wie er selbst entkommen ist, hat er ein Stück Kreide genommen und einen Baum mit einem Gesicht gemalt.
Davos dachte darüber nach. »Die alten Götter haben ihn gerettet?«
»In gewisser Weise ja.« Er ist den Herzbaum hinaufgeklettert und hat sich oben zwischen den Blättern versteckt. Boltons Männer haben den Götterhain zweimal durchsucht und alle getötet, die sie dort gefunden haben, aber niemand hat daran gedacht, auf die Bäume zu steigen. So hat es sich doch zugetragen, nicht wahr, Vex?
Der Junge warf Glowers Dolch in die Luft, fing ihn auf und nickte.
Glower sagte, »Er ist lange Zeit oben in dem Baum geblieben. Er hat in den Ästen geschlafen und sich nicht getraut, hinunterzuklettern. Schließlich hat er Stimmen unter sich gehört.«
»Die Stimmen der Toten«, sagte Wyman Manderly.
Vex hielt 5 Finger in die Höhe, tippte gegen jeden mit dem Dolch, klappte 4 ein und tippte erneut gegen den letzten.
»6?« fragte Davos. »Es waren 6?«
»2 von ihnen waren Ned Starks ermordete Söhne.«
»Wie konnte euch ein Stummer das mitteilen?«
»Mit Kreide. Er hat 2 Jungen gezeichnet und 2 Wölfe.«
»Der Bursche gehört zu den Eisenmännern. Deshalb hielt er es für das Beste, sich nicht blicken zu lassen«, sagte Glower. »Er hat gelauscht. Die 6 sind nicht lange in den Ruinen von Winterfell geblieben.« 4 gingen in eine Richtung, 2 in eine andere. Vex ist den 2 hinterhergeschlichen, einer Frau und einem Jungen. Er muss sich ständig auf der dem Wind abgewandten Seite gehalten haben, damit der Wolf seine Witterung nicht aufnehmen konnte.
»Er weiß, wohin sie gegangen sind«, sagte Lord Wyman.
Davos begriff.
»Ihr wollt den Jungen.«
»Roose Bolton hat Lord Eddards Tochter. Um seine Pläne zu vereiteln, braucht White Harbor Neds Sohn und den Schattenwolf. Der Wolf wird beweisen, dass der Junge wirklich derjenige ist, der er zu sein behauptet, sollte Dreadfort versuchen, ihn der Lüge zu bezichtigen. Das ist mein Preis, Lord Davos. Schmuggelt mir meinen Lehnsherrn zurück
und ich werde Stannis Baratheon als meinen König anerkennen.«
Ein alter Instinkt veranlasste Davos Seaworth, sich an den Hals zu fassen. Seine Fingerknochen waren sein Glücksbringer gewesen, und irgendwie hatte er das Gefühl, dass er viel Glück brauchen würde, um das zu schaffen, was Wyman Manderly von ihm verlangte. Doch die Knochen waren nicht mehr da, und deshalb sagte er,
»Ihr habt bessere Männer als mich in euren Diensten, Ritter und Lords und Meister. Warum fragt ihr einen Schmuggler? Ihr habt Schiffe.«
»Schiffe«, stimmte Lord Wyman zu, »aber die Mannschaften bestehen aus Flussschiffern oder Fischern, die niemals über den Bight hinausgesegelt sind. Für diese Aufgabe brauche ich einen Mann, der dunklere Gewässer befahren hat und der weiß, wie man ungesehen und unbehelligt an Gefahren vorbeischlüpft.«
»Wo ist der Junge?« Irgendwie wusste Davos, dass ihm die Antwort nicht gefallen würde. »Wohin soll ich für euch gehen, Mylord?«
Robert Glower sagte, »Vex, zeig es ihm.«
Der stumme Junge warf den Dolch in die Höhe, fing ihn auf und schleuderte ihn mit der Spitze voran in die Karte aus Schafhaut, die Lord Wymans Wand zierte. Zitternd blieb die Klinge stecken. Der Junge grinste. Einen halben Herzschlag lang überlegte Davos, ob er Wyman Manderly nicht bitten sollte, ihn zurück in den Wolfsbau zu schicken, zu Ser Bartimus mit seinen Geschichten und zu Garth mit seinen tödlichen Frauen. Im Bau bekam man selbst als Gefangener jeden Morgen seinen Haferbrei. An anderen Orten in dieser Welt, das war bekannt, verzehrte man zum Frühstück Menschenfleisch.